Schönen guten Tag, Frau Renner.
Ja, guten Morgen, Herr Rose.
Kann sie noch irgendwas umhauen?
Ja, tatsächlich, klar. Also wir finden immer wieder auch ganz konkrete Vorgänge in den Akten, wo man sagt, man hat sich vieles vorstellen können, aber das nicht. Da kann ich nicht ins Detail gehen, weil wir sind natürlich auch der Geheimhaltung verpflichtet. Aber was wir da teilweise vorfinden, das ist schon in einem Bereich, wo es nicht nur darum geht, dass der Verfassungsschutz sich nicht an Regeln und Gesetze gehalten hat, sondern einfach auch unmoralisch agiert.
40 Spitzel, das sind jetzt nicht alles V-Leute. Wie sind die denn einzuordnen? Ist die von sogenannten Gewehrsleuten die Rede? Dann ist vom MAD, vom Militärischen Abschirmdienst die Rede. Das klingt alles ein bisschen nach Agentenfilm.
Naja, man muss bei dieser Meldung 40 Spitzel im THS immer noch dazu sagen, es geht um den gesamten Zeitraum des Bestehens des THS. Also es geht um 7, 8 Jahre. Es geht um 3 Dienste, also Bundesamt, Landesamt und MAD, die Spitzel geführt haben. Und das sind nicht nur V-Leute, die sich eben langfristig verpflichtet haben, sondern eben auch Gewehrsleute, die unregelmäßig abgeschöpft wurden. Mhm. Und zum MAD muss man auch sagen, jetzt fragt man sich, was ist ein Anlass, dass der militärische Abschirmdienst tätig wird in Thüringen. Es ging darum, dass man Wehrpflichtige oder junge Männer, die sich als Zeitsoldaten verpflichtet hatten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie rechtsextrem organisiert sind oder rechtsextrem Gedanken anhängen, intensiv befragt, bevor sie den Dienst in der Bundeswehr antreten, weil es gab ja in der Zeit auch erhebliche Vorfälle mit entsprechenden ideologisch motivierten Ausfällen von Soldaten bei der Bundeswehr, aber auch eben ganz konkret Sorgen, dass Neonazis, wenn sie zur Bundeswehr gehen, dort natürlich auch ganz gezielt hingehen, um Schießen zu lernen, um den Umgang mit Granaten, Sprengstoff zu lernen und möglicherweise auch sich Nachschlüssel zu besorgen, um dann im Nachhinein dann sogenannte Einbrüche bei der Bundeswehr zu fungieren und Waffen zu entwenden.
Konnten Sie schon rausfinden, was mit den Informationen vom militärischen Abschirmdienst passiert ist? Haben da die Behörden zusammengearbeitet oder hat es wieder nicht geklappt?
Ich glaube, man muss mit der Mehr aufhören, dass die Behörden nicht zusammengearbeitet haben. Also die Geheimdienste haben untereinander Informationen ausgetauscht. Sie waren ja auch verbunden, zum Beispiel in der Operation Rennsteig, wo sie sich regelmäßig trafen, wo sie ihre Quellenberichte ausgetauscht haben. Und sie haben auch teilweise die Spitzel übergeben. Also irgendwann hat dann der MAD gesagt, der könnte jetzt vom Landesamt weitergeführt werden. Oder eine Bundesamtsquelle ist dann auch nach Thüringen übergeben worden, hier an den Verfassungsschutz. Das war durchaus üblich. Was nicht funktioniert hat, und das ist ja gerade Auftrag des Untersuchungsausschusses, zu klären ist, diese Informationen von diesen Quellen, von diesen Spitzeln sind nicht an die Polizei, ans Innenministerium gelangt, nicht entsprechend in der politischen Ebene auch in Thüringen registriert worden, weil der Geheimdienst es für sich behalten hat. Deswegen hat man nicht rechtzeitig gewusst um militante Bestrebungen, um Waffenbesitz, um Sprengstoffverbrechen, um Anschlagpläne, um alles das, was wir in den 90ern, zu Ende der 90er dann vorfinden. Und das ist die große Frage. Man hätte ja reagieren müssen, zum Beispiel mit einem Verbot des THS oder mit ganz gezielten Strukturermittlungsverfahren, die dann auch zu einer Verurteilung vor der Justiz geführt hätten. Und da hat der Geheimdienst nicht adäquat diese Informationen der Spitzel zugearbeitet, den Sicherheitsbehörden.
Das heißt, der eigentliche Skandal ist, dass die Geheimdienste Bescheid wussten, infiltriert haben, Informationen hatten und die nicht an die Ermittlungsbehörde und auch nicht an die Politik weitergegeben, damit die sich ein Bild machen.
Genau, das ist das eine. Und zum anderen, das zweite ist, sie sind bei dem, was sie getan haben als Geheimdienst, über alle Grenzen hinweggeschossen. Also es gibt natürlich für den Verfassungsschutz auch Regularien, die da laut, man darf keine Führungsperson in der Nazi-Szene werben, man darf keinen Straftäter führen, man darf niemanden alimentieren, also abhängig machen von den Zahlungen vom Verfassungsschutz. Und das haben sie an vielen Stellen einfach ignoriert. Also sind ja nicht nur der Chef des THS als Quelle geführt worden. Es ist zum Beispiel auch der Sektionsleiter der extrem militanten und gefährlichen Organisation Platten Anna geführt worden als V-Mann. Und das kann man noch fortsetzen. Leute, die sogar Haftstrafen verbüßen mussten, sind als Spitzel geführt worden. Das ist unvorstellbar, dass das allein, sage ich jetzt mal, im Landesamt entschieden wurde, sondern da muss es vom Innenministerium und von der Politik, ja, ich sag mal, Kenntnis gegeben haben und grünes Licht, dass dieser Geheimdienst so frei und unkontrolliert agieren konnte.
Also das heißt, die Geheimdienste haben sich nicht an Recht und Gesetz gehalten, sollten aber überwachen, dass Menschen sich an Recht und Gesetz halten.
Naja, eigentlich sollen sie ja die Verfassung schützen. Und das mit Rechts- und Regellosigkeit zu tun, ist natürlich ist ein Widerspruch. Ja? Und das ist ja genau der Widerspruch, der existiert, der sich mittlerweile auch zuspitzt. So ein Geheimdienst, wie er agiert, auch mit seinem Geheimhaltungsinteresse, er will ja nicht kontrolliert werden, er will auch keine Transparenz. Das widerspricht ja dem Gedanken eines Geheimdienstes. Der passt natürlich nicht dahin, wo er auch mit anderen demokratischen Institutionen zusammenarbeiten soll. Und das wird sich nur lösen, indem wir sagen, wenn wir eine Behörde brauchen, die die Aufgabe hat, zum Beispiel zu Neonazismus zu informieren, aufzuklären, präventiv zu wirken, Handlungskonzepte zu entwickeln, dann muss die demokratisch agieren, dann muss die transparent agieren und dann kann sie nicht mit solchen nachrichtendienstlichen Mitteln operieren. Hm.
Sie haben immer THS gesagt, das ist ja schon so intern, der Thüringer Heimatschutz ist im Grunde diese militante Vereinigung, aus der dann auch die NSU-Terrorzelle entstanden ist.
Genau. Also der Thüringer Heimatschutz war damals das Dach der neonazistischen Kameradschaften. Es gab die in Eisenach, in Sonneberg, in Jena, in Saalfeld, in Gera, in Nordthüringen, in Südthüringen und es gab, die nannten sich dann Sektionen des THS, also des Thüringer Heimatschutzes und die drei waren in der Sektion Jena an führender Position und hatten natürlich aber auch landesweit und auch über Thüringen hinaus damals schon beste Kontakte in die Neonazi-Szene vor 98. Auch das wusste damals das Landesamt. Man hätte genau wissen können, wie gut zum Beispiel der Kontakt zu den sächsischen Nazis rund um Chemnitz ist, welche persönlichen Beziehungen es da gibt. Man hätte gezielt dort suchen müssen und können, wenn der Geheimdienst, der Verfassungsschutz damals die Informationen an die zielfahrenden Polizei weitergegeben hätte.
Ich weiß nicht, ob Sie in diesen Tagen noch dazu kommen, Bücher zu lesen, vielleicht ja zum Thema. Klaus Leggelwie hat ein Buch geschrieben nach dem Verfassungsschutz. Da konstatiert er, dass der Verfassungsschutz im Grunde Begriffe nicht erfindet, aber Extremismusbegriffe und Feindbilder erfindet, um sich selbst auch zu legitimieren, um eine Arbeitsgrundlage zu haben und fordert längerfristig die Auflösung des Verfassungsschutzes. Würden Sie auch so weit gehen?
Ja, also ich glaube, für Thüringen kann man mit Fug und Recht sagen, dass wir so viele Belege einfach auch mittlerweile zusammengetragen haben, die diese Untauglichkeit und auch Gefährlichkeit dieses Instituts Verfassungsschutz belegen, sodass ich denke, es ist natürlich ein langfristiger Prozess, aber die Diskussion läuft und Sie sehen ja auch dass ich mit Aufdecken des NSU und der Diskussion danach natürlich auch jetzt mittlerweile die Haltung zum Verfassungsschutz verschiebt. Ich glaube, es gibt eine breite gesellschaftliche Debatte dazu und am Ende, glaube ich, wird der Verfassungsschutz nicht mehr das sein, was er heute ist, ein Geheimdienst.
Abschließend noch die Frage, die Schlagzeile des heutigen Tages ist ja NSU-Aufklärer, wir rechnen mit noch mehr Spitzeln im Neonazi-Netz. Rechnen Sie tatsächlich mit noch mehr Spitzeln, reichen nicht 40 schon aus?
Naja, also ich denke, die 40 war ja, ich sag mal, eine Zahl, die sich so plus minus 5 bewegte. Man könnte sich vorstellen, dass es noch leicht nach oben geht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir am Ende eine Situation haben, wo wir sagen, jeder Neonazi, der im THS aktiv war, war auch gleichzeitig im Sold des Staates. Weil wir müssen auch immer wieder davor warnen, zu sagen, naja, im Grunde ist das alles nur eine vom Staat gesteuerte Bewegung, was wir in der neonazistischen Szene vorfinden, die es vielleicht ohne diese Spitzel gar nicht gäbe. Nein, es gibt die Gefahr des Neonazismus ganz unabhängig, auch zum Beispiel vom Geheimdienst. Und man sollte da nicht jetzt irgendwie sozusagen so weit gehen zu sagen, irgendwie ohne den Staat gibt es keine Neonazis. Das ist auch Quatsch.
Das ist ja die Argumentation auch der Neonazis. Sie sagen, die sind ja im Grunde filtriert und die provozieren das ja.
Genau. Also da muss man ganz klar sagen, es gibt entsprechende ideologisch geprägte Aktivisten, Neonazis, die es sind und waren, ob es nun Spitzel in der Szene gibt, ja oder nein, das ist nicht die Frage. Und die letzten Wochen und Monate haben wir in Thüringen erlebt, dass die Zahl der Gewalttaten, der Straftaten, der Aktivitäten stark angestiegen ist. Das heißt, man ist auch vollkommen unbeeindruckt von diesen Meldungen, wie durchsetzt die Szene mit Spitzeln war oder möglicherweise noch ist.
Sagt Martina Renner, die stellvertretende Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses. Ich wünsche Ihnen noch viel Kraft für Ihre Arbeit. Danke fürs Interview und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch.
Tschüss.